Kulturpodcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute Folge 147. Mein Name ist Frank Zepp, Oberpichler. Ich sitze hier im schönen Duisburg. Ich schaue über meine Schulter. Das Wetter ist sonnig. Aber es ist schweinekalt. Gestern hat es fürchterlich geschneit. Die Straßen sind verstopft, weil die Autos hier im Ruhrgebiet nicht mehr fahren können, wenn 3 Flocken Schnee gefallen sind. Deswegen sitzt mein heutiger Talkgast auch nicht direkt vor mir, sondern er sitzt im schönen Hamm, was wahrscheinlich auch sonnendurchflutet ist und schneebedeckt. Und ich begrüße ganz herzlich den Till Hoheneder. Hallo Till.
Ja, hi Sepp. Ich grüße dich aus Hamm. Der Nabel des Universums.
Ist das so?
Nein.
Nein. Okay. Nein. Es hätte mich jetzt auch gewundert.
Aber es klingt ja erstmal gut. Du weißt ja, in der heutigen Zeit erstmal behaupten, ja. Den Gegenbeweis müssen andere antreten.
Und, das ist richtig.
Aber zumindest sehe ich auch noch ein bisschen Schnee auf den Dächern. Und ja, aber schön knackig kalt. Und
sehr,
es freut
sehr.
Mich, dass das die 147. Folge ist, denn das ist in der Quersumme 12 und 12 ist einfach meine Lieblingszahl.
Nee, ehrlich jetzt?
Ja,
hör
auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin ja auch
jetzt muss ich eigentlich einen drauflegen, ne?
Ich bin 12er.
Also, ich erzähle jetzt einen.
Ja.
Wenn du 14 plus 7 rechnest, hast du 21 und dann 21 plus 4 sind 25 und das wiederum ist meine Lieblingszahl. Ist das nicht, das ist doch Magie.
Das kann doch kein Zufall sein, meine Damen und
das
Herren.
Das kann kein Zufall
hier
sein.
Hier sind wir einer großen Sache auf der Spur.
Ich glaube auch, da ist was ganz Großes am Entstehen.
Ja, ja. Da werden sich einige noch wundern. Da werden die Karten neu gemischt, meine Damen
das
und Herren. Und
meine ich nämlich auch.
Da bin ich selber mal gespannt, ob ich neugierig bin.
Ja, wer denn nicht? So, dann fangen wir das Gespräch doch jetzt einfach mal ernsthaft an. Till, ich kenne dich ja nun schon etwas länger. Ich habe dich als Duo kennengelernt, und zwar Till und Obel. Ihr wart so ein bisschen die, kann man das sagen, Gründerväter der deutschen Comedy?
Ja. Ja, also ich würde sogar sagen, die Gründerväter der neuen deutschen Comedy.
So nämlich. Warum der neuen deutschen?
Denn, ja, weil es hatte natürlich schon sowas wie Mai Krüger und Otto, Insterburg und Co., Karl Dall,
Komödianten?
Das war ja schon Comedy, ne?
Ja.
Oder sagen wir mal so, Mai Krüger hat ja auch zur Gitarre, genauso wie Otto was gemacht, Frank Zander hat sogar einzelne Songs gemacht, aber dass auf einmal zwei Jungs daherkommen, parodieren und Kabarett mit Comedy vermischen und gleichzeitig noch mit Rock und Pop und ganzen Fernsehsendungen vermischen und die das auch parodieren im Gesamten. Also nicht nur einen Song mal kurz anspielen, sondern tatsächlich versuchen nachzubauen mit Schlagzeug, mit Synthes und dann sogar nicht nur We Are The World parodieren mit unterschiedlichen Stimmen und einem Playback, sondern auch dann wieder im nächsten Gegenzug Stadt, Land, Fluss mit Franz Josef Strauß, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher im Bundestag spielen und danach das aktuelle Sportstudio als Sendung parodieren mit Intro-Melodie gesungen. Ich glaube, das war komplett neu. Das war totally unique, wie man heute sagen würde.
Wie man sagen würde. Und ich glaube, es war sogar die Erfindung des Multitaskings, oder?
Ja. Wobei, was habe ich heute Morgen noch gelesen? Männer wären nicht multitaskingfähig, wobei ich immer sage, doch, Staubsaugen und Atmen, das kriege ich noch hin.
Ja, und dabei Musik hören.
Ja, und also deswegen würde ich sagen, Till und Obel haben zu Recht können zu Recht von sich mit Stolz behaupten, die neue deutsche Comedy erfunden zu haben. Wenn heute ein Comedian auf der Bühne singt, ein Instrument spielt oder mit einer Band loszieht,
Dann ist er im Schatten von Till und Obel unterwegs.
Ja, und ich möchte auch hier ziemlich selbstbewusst behaupten, ich kriege oft Nachrichten oder irgendjemand sagt zu mir dann, oh, die sind wie ihr, das sind eure Nachfolger. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein.
Nein, stimmt gar nicht.
Und selbst die Popolskis.
Ja.
Und selbst die sind's nicht. Weil ich schätze Achim sehr und finde das auch lustig, was die machen. Aber das ist ein One-Trick-Pony.
Ja.
Und Till und Obel waren
ein Two-Trick-Pony.
Multitrick-Ponys.
Multitrack.
Ja, Multitrick und Multitrack-Ponys sozusagen. Ja, also von daher, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was kannst du dir da heute für kaufen? Nix, das ist völlig richtig. Okay. Aber es ist wie so vieles. Weißt du, heute kannst du dich als vermögender Geschäftsmann oder vermögender Privatmann zum Mount Everest fliegen lassen und kannst dich da hochbringen lassen mit irgendwelchen Sherpas und bezahlst dann deine zigtausend Dollar dafür. Aber Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, die sind ja noch hochgestiefelt und waren einfach die Ersten. Das weiß vielleicht keiner mehr heute, aber...
Und haben sich die Zehen abfrieren lassen.
Ja, und man muss dann wirklich sagen, okay, das auch wenn das keinen mehr interessiert oder das keiner mehr weiß, aber das steht eben halt für alle Ewigkeiten da eingemeißelt und das ist bei Till und Obel ähnlich und das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich meine, wir waren die Ersten, die im Rockpalast, sag mir irgendein Komiker oder irgendein Comedian, der vom Rockpalast aufgezeichnet wurde, der eine Live-Rockpalast-Sendung gehabt hat.
Wolfgang Niedekind.
Der Punkt geht an dich. Das finde ich sehr lustig. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut.
Aber ich sag mal, auch nach eurer Trennung warst du ja dem Comedientum quasi treu geblieben. Du schreibst für Atze Schröder, du bist quasi der Autor für Lisa Feller, wenn ich das richtig gesehen habe. Also du bist immer noch Teil der Szene, auch wenn du vielleicht persönlich nicht mehr so in diesen heutigen Comedian-Formaten im Fernsehen stattfindest, oder?
Ja, wir haben uns damals getrennt und haben einfach geglaubt, wir würden mit der Hälfte unserer Besucher auch klarkommen. Also ich habe mir dann irgendwie so gedacht, naja, wenn ich jetzt mit Till und Obel 1800 Karten in Hamburg verkauft habe, landen halt 500 bei mir. Das ist ein guter Punkt, um weiterzumachen. Mhm. Und ein Jahr später sind das dann auch wieder die gleichen. Und das war ein schwerwiegender Irrtum.
Okay.
Denn es waren genau 30 Karten verkauft, ein Jahr später in Hamburg. Das heißt...
War dann nicht mehr so erfolgreich, sag ich mal.
Sowohl Obel als auch ich sind sehr hart gelandet.
Okay.
Aus dem Popstar-Himmel auf die Fresse am Boden.
Ja.
Und gut, ich habe dann genau wie er einfach weitergemacht, bis ich irgendwann festgestellt habe, es war anders. Gabi Köster kam in unsere Agentur, nicht in unsere Abitur. Ja. Oh Gott, ey. Sorry. Gabi Köster kam in unsere Agentur.
Für die du übrigens dann auch später gearbeitet hast, ne?
Genau. Und die wollte vom Fernsehen, die wollte weg von Ritas Welt, die wollte nicht mehr, die wollte wieder zurück auf die Bühne, dahin, wo sie angefangen hat praktisch, wo alles für sie begonnen hat und suchte dringend Texte und ich hatte so viel Material geschrieben, das konnte ich alles selber gar nicht benutzen.
Okay.
Und dann sagte mein Manager damals zu mir, schick das doch alles mal der Gabi Köster und die fand das super und hat das alles gekauft.
Cool.
Und das kam wahnsinnig gut an. Mhm. Und daraufhin sagte mein Manager, der auch der Manager von Atze Schröder ist, eines Tages, wir schreiben da und da, kannst du nicht einfach mal dazukommen?
Mhm.
Und Atze, der war da eigentlich gar nicht von begeistert, weil ich ihn durchaus in Zeiten, wo ich erfolgreicher war als er, durchaus hatte spüren lassen, dass ich mich nicht für ihn interessiere.
Ist das so ein Ding zwischen Comedians? Also ich habe schon mal an anderer Stelle gehört, dass der Umgangston untereinander nicht immer so astrein sein soll.
Ach, weiß ich nicht. Ich würde es bei mir anders sehen. Ich möchte mal da ausholen. Paul Weller wurde mal gefragt, der Musiker, Style, Council, The Jam.
Wer sonst?
Ja, Für alle die, die es nicht wissen. Er wurde mal gefragt, warum er als Jugendlicher, junger Musiker so aggressiv immer gewesen wäre und so schwer zugänglich und so wütend.
Mhm.
Und er hat gesagt, ja, ich hab das nicht leicht gehabt. Und es hat mir einfach geholfen, auf mich zu fokussieren. Ich war so mit mir beschäftigt, das Ding nach vorne zu treiben. Und alles, was sich mir im Weg gestellt hat, wo ich den Eindruck hatte, der ist nicht für mich, der muss aus dem Weg geräumt werden. Mhm. Ich habe keine Zeit, mich mit anderem Scheiß zu beschäftigen. Ich mache hier mein Ding. Und da habe ich gedacht, oh, damit kann mich, als ich das gelesen habe, ich glaube, es war damals in der Süddeutschen in der Zeit, habe ich mir gedacht, oh, damit kann ich mich verbinden.
Okay.
Ich bin auch sehr unentspannt aufgewachsen.
Mhm. Sind wir das nicht alle im Ruhrgebiet?
ja, sicherlich. Das kann gut sein. Mein Vater war ein notorischer Zocker und hat das Geld verjubelt, massenhaft, anstatt es mit nach Hause zu bringen.
Ja.
Und meine Mutter hat einfach versucht, uns am Leben zu erhalten. Das war, ich ziehe heute den Hut vor ihr, das war eine harte Zeit. Mit zwei Söhnen und der Alter ist dann irgendwann auch abgehauen und hat nichts mehr gezahlt. Ich weiß nicht, wie sie das manchmal gemacht hat. Ich schätze, sie hat schwer Hunger geschoben auch zwischendurch. Und mir war völlig klar, ich war dann auch so ein bisschen so ein Problemkind. Meine Mutter hat oft verzweifelt und hat gesagt, Junge, ich weiß nicht, was aus dir werden soll. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, Mama, ich werde eines Tages ins Showgeschäft gehen und ich werde in der Westfalenhalle 1 stehen und die Leute werden mir zujubeln. Das habe ich wirklich als 15-Jähriger zu ihr gesagt. Das ist no joke.
Und das ist genau so eingetreten.
Das ist so eingetreten, exakt. Ja, und um meine Ziele zu erreichen, habe ich mich nicht mit anderen Leuten beschäftigt. Ich habe mich darauf konzentriert. Als ich irgendwann begriffen habe, dass aus Till und Obel was werden kann, da haben wir das Ding nach vorne getreten. Und mein einziges Ziel war, gut zu werden. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass wir mit Rocktheater Nachtschicht, die eine tierisch große Nummer waren.
Ja, stimmt.
Mhm. Viele Sachen gemeinsam gespielt haben. Und ich immer nur gedacht habe, ich habe nur ein Ziel. Ich will die einfach von der Bühne blasen. Bums. Ich will, dass das Publikum am Ende einfach nur sagt, ey, hast du die gesehen, wie geil die sind? Und ja, ist das jetzt verwerflich? Weißt du, was ich meine?
Also ich finde überhaupt nicht verwerflich, seine Ziele zu verfolgen und ich finde auch überhaupt nicht verwerflich, erfolgreich sein zu wollen.
Also mir war das egal, wie gut die sind oder die anderen. Und dementsprechend war ich manchmal sehr zugänglich. Ich war, wenn wir mit anderen Leuten gespielt haben, hinter der Bühne nicht unbedingt der, der Kontakt gesucht hat oder der gesagt hat, hey Leute, ich finde euch geil oder sowas, sondern ich war einfach am Anfang unserer Karriere da, um alle anderen zu verblasen. Punkt.
Ja, aber ist ja vom Anspruch erstmal ganz lustig. Kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man dann mit den Menschen an sich umgeht, ne?
Ja, und wen ich mochte, wenn sich das ergeben hat, dann war das alles cool. Wer mir doof gekommen ist, uiuiui, ey. Ja. Und heute bin ich viel, viel, viel entspannter.
Das weiß ich ja.
Bitte was?
Das weiß ich ja.
Ja, und trotzdem, wenn ich heute, als ich Lisa Feller damals angefangen habe zu betreuen oder sozusagen ihr Trainer zu werden, ihr Cheftrainer, war meine erste Frage so, wenn du Backstage im Quatsch Comedy Club bist oder in irgendeiner Mixshow und du verstehst dich mit allen den Leuten, so, was ist dein Ziel? Was ist das Ziel des Abends? Und sie sagte, ich verstehe dich nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, willst du gewinnen oder nicht? Und sie sagte, ich will auf jeden Fall gewinnen. Und da habe ich zu ihr gesagt, okay, dann können wir zusammenarbeiten. Ich glaube, bei aller Kameraderie oder Kollegialität, ich habe mir eins bis heute bewahrt. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann mache ich ernst. Dann will ich abliefern. Und da ziehe ich durch einfach. Egal, ob ich bei Peter Bursch auf der Bühne stehe oder mit dir zusammen irgendwas mache. Wenn ich was mache, mache ich das richtig. Und dann will ich, dass die Leute mich angucken und mich wahrnehmen. Und das halte ich für die verdammte Künstlerpflicht auch.
Also ich find diesen Anspruch auch völlig in Ordnung. Also ich finde es auch komisch, wenn ich mir Künstler angucke und den Eindruck habe, ah, der hat da jetzt echt keinen Bock drauf. So, Also das kann dann so einen gewissen Charme haben, so dieses Loser-Ding, was man ja in den 80ern auch oft hatte.
Ja.
Aber ich habe da auch verdammt schlechte Konzerte gesehen von Leuten, die ich eigentlich mochte. Gut, jetzt kann jeder mal einen schlechten Tag haben.
Ja, natürlich.
Aber so eine ostentativ nach vorne getragene, ich habe jetzt keinen Bock-Nummer, finde ich dann auch doof. Dann sollen sie besser zu Hause bleiben.
Naja, oder wenn du eingeladen wirst, irgendwo mitzuspielen, ich meine, das kann doch nicht sein, dass du dich dann irgendwie sagst, oh, ich bin hier jetzt zu Gast, da fahre ich gerade mal nur 80. Hä? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wenn du auf die Bühne gehst, ey, dann tritt das fucking Gaspedal durch. Gib alles.
Genau.
Ne? Das ist doch Pflicht und Aufgabe.
Das ist richtig. Weißt du eigentlich, dass ich tatsächlich auch mal gewonnen habe bei einem Wettbewerb, wo du in der Jury gesessen hast?
Du hast mir das erzählt, aber ich habe es natürlich total vergessen und verdrängt wahrscheinlich.
Verdrängt,
auch.
Ja, das war der WDR Songpreis irgendwie 1993 oder sowas.
Hm.
Und da gab's so ein Ding im Prater in Bochum und da traten irgendwie zehn Acts an, was auch immer das sein sollte. Und der Witz war, ich war am Tag vorher war ich noch auf Kreta, auf Matala und da kam ein Fax in dieses Hotel, wo wir da gewohnt haben. Und das war vom Schlafke, von meinem damaligen Kumpel, mit dem ich viel gemacht habe.
Ja.
Er sagte, wir sollen da morgen in Bochum im Prater auftreten. Schaffst du das, kommst du zurück. Naja, wir hatten sowieso den Rückflug für den nächsten Tag gebucht und wir haben an dem Abend davor, wir mussten uns ja von allen verabschieden und so, haben wir richtig zugelangt.
Natürlich.
Und dann bin ich irgendwie am nächsten Tag in das Flugzeug reingestolpert und ich glaube, der Vater meiner damaligen Freundin hat uns vom Flughafen abgeholt, schnell nach Hause gefahren, ich mir nur die Gitarre gegriffen und irgendwer hat uns dann nach Bochum gekachelt und ich hatte mit dem Schlafke ja wochenlang gar nicht geprobt, wir hatten keinen Kontakt und nix und sind dann auch direkt auf die Bühne und ich war, glaube ich, immer noch ziemlich verkatert, sag ich mal. Aber ist egal. Wir haben dann da den Badewannensänger gespielt, kamen dann in die Endauswahl und haben das Ding dann beim WDR tatsächlich gewonnen.
Super. Und
Voller Einsatz halt.
War das der Anfang vom Ende?
Das war nicht der Anfang vom Ende. Wir haben dann als Schlafke und Sepp, das war ja kein Comedy, wir haben ja wirklich nur Musik gemacht.
Ja.
Wobei manche auch sagen, wenn ihr auf der Bühne wart, das war eine Comedy-Show. Wir haben ja nur Musik gemacht, wir haben dann ein paar Platten gemacht auch, haben viel live gespielt tatsächlich. Aber wie das dann so ist, ne? Frauen, ja. Häuser, Kinder, dieses Thema.
Ja.
Große Autos. Was soll ich erzählen? Du kennst die Geschichten.
Apfelschorle aus der Minibar.
So.
Natürlich. Ne? Ab und zu mal einen Seifenspender geraucht. Ja, natürlich. Die ganze Nummer.
Die ganze Programm. Genau. Naja, so haben wir uns damals tatsächlich, ja, nicht wirklich kennengelernt, aber wir sind uns zumindest begegnet persönlich. Schöne Geschichte am Rande.
Ist natürlich unheimlich hilfreich, dass ihr das gewonnen habt, weil stell mal vor, du würdest dich jetzt erinnern und sagen, da weiß ich noch genau, wie du zu mir gesagt hast, Leute, ganz wichtig, die Lehre zu Ende machen.
Ja gut, aber dann würde es ja dieses Podcast-Format so in der Form nicht geben.
Ja, das ist, oh Gott. Ja,
aber umso erfreuter war ich dann, als ich dich als Autor neuerdings oder jetzt schon seit einiger Zeit ja auch in meiner alten Leib- und Magen-Gazette Gitarre und Bass gesehen habe. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Ich glaube einfach, ich hab natürlich im Podcast, den ich mit Atze Schröder habe, die zärtlichen Cousinen.
Zärtliche Cousinen,
Da haben wir sehr oft über Musik gesprochen.
Ja, Atze ist, glaube ich, auch ein ganz versierter Gitarrist, oder?
Nee, der war ein Steady Drummer.
Oder so.
Der war ein
Aber
Steady Drummer.
Aber ich habe den irgendwann im Fernsehen gesehen, da hat er immerhin Highway to Hell das Riff gespielt.
Das ist wahrscheinlich hinterher gedoppelt worden oder sowas.
Oder
ich
so.
Glaube, die Gitarre war gar nicht an und hinterher hat es einer nachgespielt. Und wir haben oft über Musik gesprochen und über Gitarren und Ähnliches. Gut, das ist ein Podcast, den hören schon ziemlich viele Leute, die zärtlichen Cousinen, unter anderem auch einer der Chefredakteure von Gitarre und Bass.
Mhm.
Und der hat dann gesagt, hat anfragen lassen, ob ich dazu Lust hätte, für Gitarre und Bass zu schreiben.
Cool.
Und der natürlich auch die ganze Geschichte kennt mit Till und Obel. Wir haben ja dann auch CDs veröffentlicht und haben ja auch auf der Bühne Gitarre gespielt und so. Mhm. Also ich bin ja nicht erst seit gestern irgendwie in dem ganzen Verein.
Nein. Nee.
Und bin mit einigen aus der Gitarre und Bass-Gang, wie zum Beispiel Heinz Rebellius, Michael Dommers, das sind ja Namen, die hat jeder, der das Fachblatt oder Gitarre und Bass liest, im Kopf. Das sind auch Freunde von mir. Und,
ja, Michael Dommers kenne ich auch ganz gut.
Muss man ja sagen. Michael Dommers kennen wir ja, ist ein legendärer Krautrock, Wallenstein, Kim Merz Band und so weiter. Toller Peter Gitarrist. Busch, Allstars, die Bröselmaschine.
Ja.
Michael und ich sind seit zig Jahren gut befreundet. Mhm. Und spielt ja heute noch in einer meiner Bands mit.
Bei den Slowhand Allstars?
Bei den Slowhand Allstars ist der Michael sozusagen der Erich Clapton.
Der Erich.
Der
Aber
deutsche
spielt Michael
Erich Clapton,
doch
genau.
Am liebsten seine Les Paul.
Ja, Michael spielt ja auch viel Strat, aber der Michael, was spielt der Michael nicht, ne?
Ja, der spielt alles, ich weiß.
Der spielt alles und der spielt gut.
Super Gitarrist, gar keine Frage.
Und, ja, und so bin ich dann letztendlich da bei Gitarre und Bass gelandet und ich glaube, der Wunsch war mal etwas, ja, Lustigkeit ist das falsche Wort.
Aber ein bisschen Humor in die ganze Szene zu bringen, ne?
Ja, ich glaube, man hat einfach jemanden gesucht, der meinungsstark ist, der sich selber und andere offen, der sich vor allen Dingen selber oder andere auch mal so ein bisschen polarisierend auf die Schippe nehmen kann und aber nicht böse ist. Also sagen wir es mal so, die Kritiken, die ich so kriege, sind also von 30 Leuten, die mir schreiben, sind 28 total begeistert und sehr freundlich und 2 regen sich auf und sagen, wegen dir habe ich mein Abo gekündigt. Ich finde, das ist ein guter Schnitt, oder?
Ja, das ist super.
Ich glaube, es waren insgesamt 2, die sich bei der Redaktion beschwert haben. Aber sie hätten vorher den Artikel besser lesen sollen. Weil das ist auch mal lustig, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ja.
Da muss man eben halt auch gucken, ob das da wirklich so steht oder ob man sich den Schuh oder ob man denkt, man wäre angesprochen und man zieht sich den Schuh dann an. Das sind dann 2 verschiedene Sachen. Aber mein Gott, du weißt ja, heutzutage sind die Befindlichkeiten in der Comedy und generell die Befindlichkeiten sehr groß geworden.
Ja, und es wird gerne auch ja in eine gewisse Richtung hin interpretiert, die dann
genau.
So dasteht, als würde man den Leuten wirklich was wollen, aber ja, am Ende ist das nur die Interpretation desjenigen, der sich da gerade angepisst fühlt.
Ja, ganz genau. Und der Text gibt das teilweise gar nicht her, ne?
Ja, genau, verstehe ich.
Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Oder ich schreibe ja jetzt seit 20 Jahren für Atze, seit 15 Jahren für Lisa Feller, ich habe für Gavi Köster, für Horst Lichter, für Mike Krüger, Steffen Hensler. Ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet und speziell auch Atze sagt immer wieder gerne, wenn wir zusammensitzen und schreiben, mein Gott, was könnte man lustige Sachen machen, wenn die Leute nicht so schrecklich empfindlich wären.
Ja, das ist so. Mhm. Verstehe ich. Aber das hält uns ja nicht davon ab, weiterhin aktiv zu bleiben. Und
auf keinen Fall.
Deswegen die Frage, was hast du denn als nächstes an Projekten vor der Brust? Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du Bücher geschrieben hast, unter anderem auch viele, die auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet sind, ne?
Ja, also absolut. Zwei sind verfilmt. Also ja. wo man sagen muss, die habe ich als Co-Autor oder als Mitautor geschrieben.
Naja, aber da wird sich doch mancher einen kleinen Finger für abschneiden, den Erfolg zu haben, sagen wir es mal so. Und von daher, was ist denn in der Hinsicht so als nächstes? Was hast du im Köcher?
Was steht an? Eine Menge steht an.
Das ist fein.
Nach wie vor, dass die Lisa Feller gerade in einem Stadium sich befindet, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, nämlich
sie ist schwanger.
Meiner Ansicht nach eine der lustigsten Frauen Deutschlands geworden.
Okay.
Und das drückt sich so langsam auch in Zuschauerzahlen aus. Im Fernsehen hat sie ja so eine tierische Präsenz.
Ja, wollte ich sagen, man sieht die ja regelmäßig, ne?
Und ich bin noch sehr hungrig, mit ihr weiter zu arbeiten. Und wir haben heute zusammengesessen und ihren Stand-up vorbereitet für die Sendung Die besten Comedian Deutschlands.
Mhm.
Oder Comedians Deutscher, Comedians Deutschlands. Und das macht also immer noch nach wie vor Spaß. Das Gitarrending finde ich auch weiterhin sehr lustig. Dann geht's bei mir auch in die Richtung.
Nimmst du denn auch mal eine Platte auf oder so? Zum Beispiel mit den Slow Hand All Stars? Oder
ist nee, das ist
was Eigenes in Planung?
Ich möchte ein eigenes Buch angehen.
Okay.
So Musik. Ich bin froh, wenn ich meine 10 bis 12 Gigs im Jahr habe.
Mhm.
Das hält mich auf Trab. Das rechtfertigt das Proben. Und das ist dann auch nicht zu viel Zeit, die ich mir woanders abknapsen müsste, bei der Familie oder sonst was.
Und es rechtfertigt ja auch den Kauf von Gear. Machen wir uns mal nichts vor.
Das ist sowieso, wobei da habe ich eine eiserne Regel.
Ja.
Wenn was Neues gekauft wird, muss was Altes gehen.
Und
okay. Das überlegst du dir an irgendeinem Punkt wirklich dann dreimal.
Ich weiß.
Aber sonst würde das hier komplett ausufern. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich habe jetzt ein paar interessante Kooperationen angefangen oder Kollaborationen außerhalb der Comedy.
Du brauchst ja keine Namen nennen. Aber sag.
Ja, genau. Aber tatsächlich, es geht schon in Richtung Musik-Acts, die durchaus, ja, einige würden das sogar Schlager nennen wahrscheinlich.
Mhm.
Und ich habe aber keine Berührungsängste, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Nee, warum auch?
Weil es geht letztendlich immer nur darum, jemand stellt sich auf die Bühne und engagiert mich letztendlich, um seine Performance zu verbessern.
Schreibst du dann Texte oder bist du da als Trainer, als Coach aktiv?
Alles. Maite Kelly hat mich mal den Künstlerflüsterer genannt.
Oh.
Und das finde ich ganz, das ist eine gute Beschreibung. Es ist ja oft so in unserem Job, selbst als Schlagersänger in Anführungsstrichen
ja.
Oder spielt auch keine Rolle. Hm. Wenn du dich auf die Bühne stehst, erwarten die Leute heute von dir eine Attitüde, eine Einstellung.
Mhm.
Und die Leute wollen einen Mehrwert oft bekommen.
Ja.
Die wollen wissen, wie, ich meine, wir haben das ja alle noch in Erinnerung, wie meine Helene Fischer praktisch fast durch die öffentliche Meinung gezwungen hat, mal irgendetwas zu sagen. Ne? Weil okay. Viele Leute sehnen sich danach eigentlich von ihren Idolen, auch eine Attitüde zu bekommen.
Ja gut, das hat man ja ganz deutlich gesehen in den USA beim Wahlkampf, wo man von Taylor Swift erwartet hat, dass sie sich
ja.
Doch jetzt mal bekennen möge. Ja, da fragt man sich auch, warum? Also was soll das? Ne?
Ja, weil das ist, ich meine, das ist natürlich die sozialen Medien gekommen. Ne? Die ja. Stars lassen uns auf der einen Seite sozusagen scheinbar in ihrem Leben teilhaben. Und dann sagt natürlich der teilnehmen will, ja, dann sag mir mal, wofür du stehst.
Mhm.
Und die Leute registrieren das und engagieren mich dann und sagen, ja, und fragen, sag mal, sozusagen, ich werde manchmal gebucht als Spiegel.
Mhm.
Kann ich das sagen? Was kann ich sagen? Wie kann ich es besser sagen? Kannst du mir helfen, zu finden, was ich auf der Bühne sagen möchte?
Okay.
Und ja, das kann ich. Auf jeden Fall.
Mhm.
Denn, oder
und
einer,
dafür wirst
oder,
du gebucht.
Leute,
also,
ja, genau. Oder Leute okay. Sagen eben halt, ich habe mir vorgestellt, ich spiele diese Setliste. Würdest du diese Setliste so spielen? Würdest du den Song, da geht es ja um da und da, würdest du den da hinsetzen? Würdest du den da spielen? Wo soll ich mich hinstellen? Das sind ja, so ein Bühnenauftritt ist ja ein Gesamtpaket.
Mhm.
Du kannst ja, wenn du so eine große Tour planst oder überhaupt eine Tour, kannst du ja nicht sagen, ich stelle mich mal morgen dahin und übermorgen da. Da wird der Lichttechniker sagen, bist du bescheuert? Wir haben das alles hier koordiniert.
Mhm.
Bei dem Song, da mache ich das und das Licht und da hast du da und da zu stehen. Das ist ja oft alles sehr durchgetaktet.
Ja klar, da sind ja Computerprogramme für geschrieben worden. In der
ja, und selbst bei so einem Hardrock-Act wie Kiss,
ja.
Die haben In-Ear-Monitoring und da gibt's einen Einzähler, da gibt's jemand, der sagt, 1, 2, 3, now audience blinding, now bang, 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 now next song. Also das ist ja nicht unbekannt, das weiß man ja.
Ja, klar.
Und dass die Leute sich dann gut vorbereiten wollen, ich will mal so weit gehen, egal wenn du Fußballer bist oder wenn du Handwerker bist oder wenn du Arzt bist und du möchtest dir Hilfe holen, dann fragst du jemanden, von dem du denkst, naja, der weiß, wovon er redet. Das heißt, ich weiß, wie das ist, wenn man vor 12.000 Leuten steht.
Ja, ja, aber ist es denn nur die Erfahrung, die dich dazu befähigt, quasi das als Coach auch weiterzutragen? Oder hast du dir über die Jahre und Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, auch jetzt innerhalb der Künstlerschaft da so einen gewissen Ruf erarbeitet, dass du da irgendwie Papa Ante Portas bist, den man buchen kann und der einem dann schon sagt, wo man zu stehen hat?
Das würde ich mir nie anmaßen, zu sagen, wo man zu stehen hat, sondern ich bin eher jemand, der sagt, warum stellst du dich dahin? Dann, weil so und so. Und dann würde ich sagen, ja, aber wenn du dich zum Beispiel nur einen halben Meter weiter stellst, ist die Wirkung viel größer. Findest du nicht auch? Also ich würde nie, so denke ich gar nicht, ne? Sondern ich bin immer jemand, der als erstes fragt, ah, interessant, warum machst du das? Und wenn ich dann merke, dass die Leute mir keine Antwort geben können, dann versuche ich mit denen eine Antwort zu finden. Ja. Warum machst du das? Ach so, okay, du willst das dann. Ja, aber dann könntest du doch eigentlich auch so und so. Oder du könntest das und das machen. Oder dann fände ich es geiler, wenn du den Song, den du danach spielst, eigentlich davor setzen würdest, weil die passen thematisch zusammen. Also ich werde, glaube ich, gebucht, weil ich empathisch bin, weil ich weiß, sowohl wie es vor, hinter und auf der Bühne ist und weil ich zuhören kann und weil ich konstruktiv bin.
Okay.
Und weil ich mir einen Ruf erarbeitet habe, authentisch zu sein.
Ja. Woran liegt dir denn am meisten? Also wir haben ja jetzt gesprochen über deine Tätigkeit als Comedian, wir haben kurz deine musikalischen Geschichten angerissen, wir haben dich als Autor, als Podcaster erwähnt, jetzt noch das Coaching-Thema. Was liegt dir denn am meisten oder wo hängt dein Herz?
An allem, tatsächlich. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich darüber, dass ich mich in so vielen Sachen, ich habe sogar jetzt angefangen, für jemand Bekannter von mir hat eine Firma gekauft. Und da habe ich mich dann natürlich dafür interessiert und habe gesagt, ey Alter, was hast denn du auf deiner Webseite für Texte? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, da ist noch alles im Umbau und da müssen wir dieses und jenes und überhaupt, ne? Da müsste ich ja, und dann habe ich so lapidar gesagt, pass auf.
Du machst das jetzt.
Ich schreib dir das. Ne?
Ja, klar.
Und dann habe ich den wirklich bombardiert mit Vorschlägen und Texten und Slogans und Claims und hatte das so ad acta gelegt und war dann eigentlich schon eher wieder verblüfft, als er sagte, du hast den Job. und ich dachte, schon wieder eine Facette. Sepp, mir geht es darum, kreativ zu sein.
Genau.
Ja. Und wo ich das ausleben kann, ob ich das im Podcast oder im Hot Jazz Club mit den Slow Hands oder mit Maite Kelly am Küchentisch oder wenn ich eine Kolumne schreibe.
Oder mit Lisa Feller, wenn ihr ein neues Programm auscheckt.
Ja, oder mit Lisa Programm schreibe oder mit Atze Programm schreibe oder mit Henning Wieland mein Podcast Musik ist Trumpf mache.
Ja.
Wo ich kreativ bin, ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur mit interessanten Leuten zusammenarbeiten und den Luxus leiste ich mir. Ich glaube einfach nur, dass ich wirklich gut bin, wenn ich Leute mag. Und dementsprechend, das ist auch kein Geheimnis in der Branche, ich habe zu vielen auch Nein gesagt.
Ja.
Auch wenn die Kohle gestimmt hat, habe ich trotzdem gesagt, nein, danke für das Angebot. Ich glaube nicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Und dafür bezahlt man einen Preis. Du wirst dann eben halt nicht mehr angerufen.
Ich weiß.
Weil viele auch beleidigt sind. Egal wie nett du die Absage machst. Viele sind dann beleidigt. Und dir geht eine Menge Geld flöten.
Aber du bleibst bei dir.
Ja, genau. Und ich glaube, dass es nachhaltiger ist. Ich glaube einfach, dass es nachhaltiger ist zu sagen, schau her, wenn ich irgendwas sage, dann sage ich es nicht, um mich zu erheben oder um mir irgendeine Bedeutung zu geben, sondern ich habe mir den Ruf erworben, einfach authentisch zu sein Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so.
Und das ist doch eigentlich das Schönste, was man über einen Menschen sagen kann. Und ich finde, jetzt besonders im Hinblick auf die Zeit, das ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Was sagst du?
Wie, was? Wir müssen jetzt aufhören? Ich bin nur gerade warm geworden.
Ja,
ich habe noch nicht mal über meine Lieblingsbands gesprochen. Ich habe nicht über meine Lieblingsgitarren gesprochen, über meine Lieblingsbücher.
Das ist richtig. Das wird sicherlich Thema einer weiteren Folge werden müssen.
Jetzt werde ich hier nach 45 Minuten abgewürgt. Das ist doch ein Skandal. Das ist doch Zensur. Meine Damen und Herren, wenn Sie dafür sind, Das kann so nicht sein. Hallo?
Und an dieser Stelle müssen wir leider ausblenden und die Folge vielleicht später
noch fortsetzen. Ich schreibe eine Mahnung an den Rundfunkrat. Hallo, Herr Oberstadtdirektor. Ich werde mich an den Bürger, hier werden Kopf rollen. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben hat mich so noch nicht.
Nein, Hallo? Sie haben nicht das Hörspiel erwischt. Sie sind immer noch in der Podcast-Folge.
Sepp, ja, okay. Ich wollte dich doch auch noch so viel fragen.
Ach ja, du, dann müssen wir uns wirklich nochmal unterhalten. Ich weiß, es gibt immer viel zu erzählen, aber das ist ja auch das Schöne an solchen.
Ich wollte dich nur so viel über Punk fragen.
Über
aber
mich?
Weißt du was? Ja. Henning ist ja auch total, Henning Wieland von den H-Blocks.
Ja, ja.
Der ist ja auch total Punk infiziert.
Ist das so?
Ja, absolut. Mhm. Wirklich so. Der, kennst du, wie heißen die nochmal? Scream?
Scream?
Wie heißt? Nee, Scream? Wie heißt denn nochmal dieser Punker aus L.A.? Habe ich schon wieder vergessen.
Ja, da gibt's ja eine ganze Menge aus L.A.
Ja, ich glaube, wir laden dich einfach mal zum Musik ist Trumpf, sondern da kannst du dich mit Henning zumindest mal über Punk austauschen.
Ja, gerne.
Und ich höre euch einfach zu.
Das wird ein großer Spaß, natürlich.
Ja.
Super.
Das wird sich dann noch herausstellen.
Genau.
Wenn zwei Punk-Nerds aufeinandertreffen.
Ja.
Und ich sage ja immer, Keith Richards ist the original Punk-Rocker oder wie Mick Jagger es
ist. Ich gehe ja sogar einen Schritt weiter und sage, Chuck Berry ist der Original.
Nicht schlecht.
Nee.
Mick Jagger hat mal gesagt, damals, als die ganze Punk-Szene aufkam, you can't out-punk Keith, it's pointless. Als irgendwie alle anfingen, sich schlecht zu benehmen oder an Hauswände zu urinieren, hat er so ungefähr damit sagen wollen, Leute, ihr kommt 10 Jahre zu spät.
Das haben wir alles hinter uns, genau.
Aber Chuck Berry ist natürlich, damit hast du natürlich mein Herz im Sturm erobert.
Ach, guck.
Denn da sind wir in einer Liga mit Angus Young, der, wenn er gefragt wird, wer ist der beste Gitarrist, einfach sagt Chuck Berry. Und der auch mal die These aufgestellt hat, dass AC/DC eigentlich nur eine laute Chuck Berry Band sind.
Ja, das hätte ich jetzt auch preisgegeben.
Wunderbar. Also doch noch große Versöhnung am Ende.
Na guck mal, kann es schöner sein, bei diesem Sonnenschein im kalten Ruhrgebiet. Ich finde nein.
Sepp, ich bedanke mich dafür, dass ich hier meinen Monolog halten durfte. Ich habe wirklich versucht, dich möglichst wenig zu Wort kommen lassen.
Ich habe das schon gemerkt, aber ich denke, weißt du, manchmal fragt man mich ja auch einfach nur als Ohr an.
Ja, ich handle immer nach der Devise, genug von mir, kommen wir zu dir, wie findest du mich? Und wenn du natürlich Host bist und Leute einlädst, ich meine, bitteschön.
Ja, klar.
Nein, ich bedanke mich wirklich für das Interesse. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung, wo ich dich dann mal ein paar Sachen frage.
Gerne.
Das können wir mal festhalten. In der Zwischenzeit hört ihr bitte Musik ist Trumpf, die zärtlichen Cousinen und macht euch ein Gitarre- und Bass-Abo.
Auf jeden Fall.
Und geht zu Lisa Feller.
Ja,
ins Solo-Programm. Das neue Programm von Lisa Feller heißt Schön für dich. Und was schön für dich ist, ist auch schön für mich.
Ja, guck. Damit ist doch alles gesagt.
Ja, es ist alles gesagt. Ich kollegiale Grüße und kaufen Sie alle Platten von Sepp Oberblicher oder gehen Sie in seinen famosen Schallplattenladen 33, ein Drittel, der bald 40 Jahre auf dem Buckel hat.
Morgen, sage ich dazu.
Morgen ist es soweit.
Ja, morgen. Morgen werden wir ein paar Biere darauf trinken und wahrscheinlich laut Musik hören. Mal gucken.
Ich werde von hier aus anstoßen und sage ein Hoch auf die Nische.
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Es lebe Sepp Oberbichler.
Auch das und Till Hoheneder und überhaupt alle Menschen, die kreativ und nett sind. Und das, liebe Leute, war der Ruhr-Podcast, Folge 147. Mein Name ist immer noch Sepp Oberbichler und ich habe gesprochen mit
Till Hoheneder.
Richtig.
Danke, Leute. Macht's gut. Bleibt gesund.
Alles klar. Bis dann, ne? Danke.
Jo, hau rein.
Tschüss.
Küss die Möhre.
Ruhr-Podcast.